Hallo und willkommen zum Aue-Podcast. Heute mit Folge 88, heute wieder mit mir, Martin, hi, und Florian.
Glück auf, Martin.
Ja, Florian, als Einstiegsthema möchte ich mit dir gerne über etwas ein bisschen Unangenehmes sprechen. Und zwar, wir fahren ja beide gerne mit dem Zug immer mal oder mit der Bahn immer mal zum Fußball. Und dabei hat man ja immer eine schwierige Entscheidung, und zwar, für welchen Zug entscheide ich mich? Entscheide ich mich jetzt für den Vorzug, der vielleicht Verspätung hat, oder dann den nächsten Zug? Ich hatte jetzt auch wieder auf dem Weg nach Wiesbaden das Problem, dass ich am Ende eine Stunde Zugverspätung hatte und mich dann entscheiden musste, ob ich eine verspätete S-Bahn noch nehme ab Frankfurt oder eine Regionalbahn. Was denkst du denn, was ist besser? Sollte man sich dann lieber darauf verlassen, dass der nächste Zug vielleicht pünktlich ist, oder dann doch den Zug nehmen, den man gerade noch erreichen kann, der dann aber vielleicht auch noch Verspätung anhäuft?
Ich würde mich dafür entscheiden, den Zug, den man gerade so noch bekommen kann, zu nehmen, der möglicherweise noch Verspätung anhäuft.
Aber es ist doch gerade so bei einer S-Bahn so, dass wenn die einmal Verspätung hat, dann hat die keine Priorität, dann fällt die so komplett aus ihrem Korridor raus. Ich habe das schon oft erlebt, dass am Ende dann die S-Bahn noch viel, viel mehr Verspätung hat.
Das ist richtig. Bei der S-Bahn und der Regionalbahn in deinem Beispiel hast du ja auch deutlich mehr Halte. Bei der S-Bahn, wo auch viel nochmal passieren kann, Berufspendler, da hast du natürlich recht.
Ja, ich hatte noch eine andere schwierige Entscheidung, und zwar auf dem Hinweg bin ich extra ab Berlin-Ostbahnhof, wollte ich mit dem Zug nach Frankfurt fahren, der kam dann aber nicht. Dann habe ich mich dann erstmal für einen anderen Zug entschieden. Da musste ich dann aber in Wolfsburg schon wieder aussteigen, weil gesagt wurde, ich kann dann in Hannover den Anschlusszug nicht bekommen. Und habe dann im Endeffekt doch auf den Zug, der verspätet war. Am Ende hat er 50 Minuten in Frankfurt gewartet. Und dämlicherweise, ich hätte noch einen Zug nach Paris kriegen können, war mir dann aber unsicher.
Wäre vielleicht auch besser gewesen, bis Paris durchzufahren, oder?
Bei dem Spielverlauf, aber ich finde es immer sehr irritierend. Man guckt dann nach der Wagenstandsanzeige, also wie voll der Zug ist und so weiter, oder man guckt sich an, wie viele Waggons der hat. Das ist dann manchmal auch schwierig abzuschätzen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und bei der Deutschen Bahn ist es ja sowieso im Moment sehr schwierig, sich zu entscheiden, welchen Zug man nimmt oder welche Verbindung man. Ich fahre ja dann doch öfter mal eher Regionalbahn, ob ich dann den Zug über Hamm nehme oder dann eher doch über Bielefeld. Da kommen dann doch immer ganz viele verschiedene Verspätungen da zustande.
Ich hatte dann noch auf dem Rückweg ein großes Problem, und zwar bin ich von Wiesbaden dann Richtung Niederrhein gefahren und wollte eigentlich von Frankfurt nach Düsseldorf fahren. Der hatte dann aber schon über anderthalb Stunden Verspätung. Dann habe ich mich doch für die Rheinschiene da entschieden. Und wir sind dann über Koblenz gefahren und tuckerten dann hinter einem Güterzug hinterher. Und ich hätte auch fast meinen Anschluss in Köln verpasst, aber der Anschluss hatte dann auch wieder Verspätung. Das hat man dann auch manchmal.
Ja, super. Hast du vielleicht noch einen Tipp irgendwie, wie man das machen kann, wenn man so an so einem Kopfbahnhof ankommt, wie man da möglichst schnell dann seinen Anschlusszug bekommen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein leidiges Thema, da wir kennen das ja auch mit der S-Bahn, die aus Zwickau kommt oder der man dann nach Zwickau fährt ab Leipzig. Da wäre mein Tipp immer, dass man einfach schon im Zug bis zum ersten Wagen halt durchgeht. Weil auf dem Bahnsteig muss man durch alle Leute durchrennen, und in der Regel kann man, wenn man jetzt 10, 15 Minuten vorher durch den Zug läuft, kann man ja immer noch bis relativ weit nach vorne im Zug gehen, und selbst wenn das die erste Klasse ist, da sagen die auch nichts, wenn du da nur 10 Minuten im Gang stehst. Also das wäre auf jeden Fall mein Tipp, und natürlich auch sowieso immer die Zugbegleiter nerven, weil die können oft noch was machen, die können oft noch mal nachfragen, ob nicht ein anderer Zug noch warten kann und so weiter. Ja, aber das ist auch nicht immer hilfreich. Na, wie auch immer. Ich war dann im Endeffekt so gegen 2:30 am Samstag dann wieder zu Hause. Es hat sich ja dann auch gelohnt.
Stark. Voller Einsatz für die Wismut.
Gut, wir fangen aber erstmal mit was anderem an. Und zwar mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das endete vor circa 6.821 Zuschauern 0:0. Und ich glaube, es gab relativ wenig Chancen auf beiden Seiten. Es war ein graues Spiel. Für mich auf jeden Fall Martin Mennel, Man of the Match. Was denkst du? Wie würdest du das Spiel insgesamt beschreiben?
Das war ein zähes Spiel. Martin Mennel, Man of the Match. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Glück gehabt, dass wir da noch einen Punkt mitgenommen haben. Und das war schon ein sehr schlimm anzuschauendes Spiel.
Was denkst du denn, woran liegt das? Weil eigentlich hatte man ja auch wieder Marcel Bär im Spiel. Der hat auf jeden Fall offensiv was versucht. Der musste dann ja auch ausgewechselt werden, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Es reichte aktuell noch nicht für 90 Minuten. Was denkst du denn, woran liegt das? Wurde Marcel Bär ausgewechselt?
Ja, Marcel Bär wurde zum Ende ausgewechselt. Der schien ja auch angeschlagen gewesen zu sein. Der hatte so Leiste, war, glaube ich, das Problem. Ich glaube, irgendwie die Mannschaft ist doch auch durchaus wirklich verunsichert, weil sie in der Offensive als auch in der Defensive ja von Spiel zu Spiel tatsächlich wieder Positionen wechseln müssen. Zum Spiel kam ja auch wieder mit Günther Schmidt und Weinauer kam neue Spieler rein. Ja, ich weiß nicht, das hat sich alles noch nicht eingespielt. Wir haben einfach so viele Verletzungen und dann Sperren und
Moritz Seifert wirkt auch nicht ganz fit, muss man so mal sagen. Oder er wurde ja auch wieder ausgewechselt, jetzt gegen wen?
ja, der hat halt auch eine schwere Verletzung, eine lange Verletzung jetzt gehabt, ist noch gar nicht richtig in den Spielbetrieb rangekommen, fehlt die Wettkampfhärte sicherlich. Also das wirkt irgendwie alles gerade sehr auf unsicheren Füßen. Und ja, gerade in der Offensive denke ich manchmal so, da hat sich noch keine Formation eingespielt und wir haben, das hatte ich glaube ich schon mal vor ein paar Folgen angesprochen, irgendwie auch so eine Führungsspielerkrise.
Vielleicht gehen wir nochmal in die Analyse der Aufstellung. Im Tor stand Martin Mennel, das ist klar. Fallmann auf rechts, in der Mitte Malone und Zobel. Links dann Seifert am Ende, im defensiven Mittelfeld Majacek Ullmann, offensiv Klausen, Günther Schmidt, Weinhauer und als Stürmer Bär. Es waren ja im Vergleich jetzt zum Spiel gegen Lok, waren es ja relativ wenig Wechsel.
Ja, wo du das jetzt so vorliest, fällt mir auch nochmal ein, was mir so aufgefallen ist, gerade im Mittelfeld haben die Mittelfeldspieler, exemplarisch fällt mir Klausen einfach ein, oft den Ball mit dem Rücken zum ja, gegnerischen Tor bekommen, also im Mittelfeld, dass sie immer mit dem Rücken da standen und da müssen sie sich erstmal drehen, um einen Pass nach außen oder die Passwege überhaupt zu bekommen. Das ist irgendwie, wirkt alles nicht so abgestimmt und auch langsam.
Naja, also mir ist auf jeden Fall noch die Abhängigkeit von Marcel Bär in Erinnerung geblieben. Also man hatte schon das Gefühl, dass als Marcel Bär rausgegangen ist, dann gar nichts mehr ging bei dem Verein.
Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Da war dann der Ofen aus irgendwie.
30. Minute war, glaube ich, das eine der entscheidenden Szenen. Strafraum-Foul von Aue. Und Noah Darvish tritt an zum Elfmeter. Martin Mennel hält überragend. Was ist dir dabei durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast? Also wahrscheinlich so, oh, wir kriegen schon wieder einen dämlichen Elfmeter. Und wenn wir den jetzt kassieren, dann laufen wir einen Rückstand hinterher, oder?
Ich dachte, ja, da fällt jetzt gleich das 1-0 und dann müssen wir gegen die spielstarke Mannschaft vom VfB 2 selber das Spiel machen und dann kann das ja noch heiter werden, dass man dann ins offene Messer läuft und vielleicht zwei, drei Tore kassiert.
Noah Darvish, das ist natürlich auch eine Story. Er war bei Barcelona, 2 hat er dann gespielt in der Barcelona-Akademie, war vorher ja im Freiburger Nachwuchs auch vor allen Dingen unterwegs und ja, kommt mit großen Erwartungen zum VfB und spielt dann bei der zweiten Mannschaft. Was denkst du, was den so beschäftigt, wenn er dann in Aue spielt?
Tja, der wird wohl denken, wo bin ich denn hier angekommen? Ich glaube nicht, dass er vorher so richtig von Aue schon mal was gehört hat. Und der wird dann wirklich ja in der Realität angekommen sein und denken, das ist ganz schön schwierig. Aber er hat ja an und für sich ein gutes Spiel gemacht, das muss man ja sagen. Der hat sich ja reingehauen und hat ja war auch einer der spielbestimmenden Spieler.
Also mir ist es auch sehr, sehr aufgefallen, wie viel der geackert hatte auf der, ich glaube, er hat rechts gespielt, richtig? Also er hat da unsere linken Verteidiger ganz schön unter Druck gesetzt und natürlich, vielleicht haben sie da auch eine Schwachstelle ausgemacht mit Seifert und nachher hat ja dann auch Jamiro Collins da gespielt.
Ja, und er scheint ja auch beidfüßig zu sein, ja, links und sowohl rechts. Das öffnet dann natürlich auch viele Möglichkeiten. Und ja, ich würde halt auch bei uns immer erstmal links über die linke Seite angreifen, denn da sind ja die Spieler, die eben noch nicht wirklich richtig fit sind und keine Spielpraxis haben oder wenig Spielpraxis haben. Das macht Sinn.
Wer ist dir denn noch aufgefallen beim VfB?
Beim VfB ist mir, der Janicek ist mir aufgefallen, der Innenverteidiger. Und zwar, weil ich da, der hat in der 38. Minute echt so ein richtig klassisches Foulspiel gemacht an Ullmann, diesen Stempel sozusagen, ja, den man immer gesagt bekommt, dafür gibt's Gelb. Und da gab es noch nicht mal Foul. Also, das war, der ist mir in Erinnerung geblieben.
Und wir müssen jetzt nochmal die Geschichte mit der gelben Karte auflösen. Es gab doch die Verwirrung, dass kein Gelb-Rot gegeben wurde, richtig?
Genau, es gab eine Verwirrung, dass es kein Gelb-Rot gab. Ich glaube, der Spieler, wie hieß der nochmal? Zatkovic. Der bekam in der 65. Minute eine gelbe Karte und bei mir im Ticker, tatsächlich bei Flashscore, zeigte es auch an, gelb-rot, weil er irgendwie in der ersten Halbzeit relativ früh schon die gelbe Karte bekommen hätte. Das haben auch alle so gesehen, dass er gelb bekommen hat und dementsprechend mit gelb-rot hätte jetzt vom Platz gehen müssen. Aber das war dann eben nicht so und keiner richtig hatte das mitbekommen, dass da scheinbar ein anderer Spieler die gelbe Karte bekommen hat.
Ja, ich glaube, das muss Herwarth gewesen sein. Da hatten die wohl irgendwo den falschen Verwandten geführt. Oder das war nicht ganz eindeutig, weil zwei Spieler da standen, wer von beiden jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Aber das wäre dann ab der 71. Minute gelb-rot gewesen. 61. Minute gelb-rot gewesen. Ja, hier beim Kicker ist mittlerweile dann auch richtig geschrieben. 61. Minute war es dann Mirza Katowicz. Und 9. Minute Maximilian Herwarth, der dann gelb bekommen hatte. Also ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, im Stadion hatten sich da manche Leute schon ein bisschen dann echauffiert, warum es dann kein Gelb-Rot gab. Vielleicht auch nochmal eine dämliche Sperre. Malone hat ja in der 69. Minute die 5. Gelbe bekommen und hat ja damit dann auch das Spiel gegen Wien Wiesbaden verpasst. Für ihn vielleicht ganz schön. Hast du es gesehen auf Instagram? Er konnte dann Thanksgiving feiern am Donnerstag.
Ja, habe ich gesehen. In ja, amerikanischer Tradition hat er das mit seiner Familie zelebriert. Ja, hat er wohl Glück gehabt, dass er das so machen konnte.
Ja, bemerkenswert finde ich auch, Ullmann hat schon die 7. gelbe Karte kassiert jetzt. Und jetzt am Wochenende nochmal gegen Wien Wiesbaden die 8. gelbe Karte. Und Pascal Vollmann hat es natürlich auch geschafft, sich die 5. gelbe Karte zu holen. Also in der Abwehr wird weiter durchgemischt. Und Erik Majeczak ist aktuell auch mit 4 gelben Karten schon wieder, sozusagen gefährdet für die Sperre. Aber wir haben ihn ja gerade genannt. Ich würde mal sagen, wir hören mal ins Interview mit Ryan Malone rein. Ryan Malone, am Ende ist es ein 0:0. Wie fandest du das Spiel insgesamt?
Ja, es war ein ja, hartes Spiel. Wir sind eigentlich schwer reingekommen ins Spiel, aber wir haben dann ja unser Spiel gefunden, gute Spielaufbausituationen, dann der eine oder andere Situation nach vorne, dann ja natürlich dann mit dem Elfmeter. Martin hat uns gut im Spiel gehalten. Dann kommt zweite Halbzeit. Wir hatten ja durch meine Kopfball die beste Chance in der zweiten Halbzeit. Leider ist der nicht reingegangen, aber am Ende des Tages Punkt ist Punkt. Habe auch gerade gesagt, dass jeder Punkt zählt. Ja, die Reise geht weiter.
Zur Elfmetersituation nochmal, was für dich Elfmeter?
Ja, ich weiß es nicht. Ich musste die Szene nochmal anschauen. Ich habe es aus meiner Perspektive nicht so richtig gesehen. Schwer genau zu sagen.
Aber es war wichtig, dass Martin mit den Elfmeter dann gehalten hat, oder?
Ja, auch für ihn, das ist auch ein besonderes Spiel. 550, das Spiel für Aue. Und dann so einen Elfmeter zu halten, das ist ja, es gehört zu seiner Geschichte hier in Aue.
Was ist dir bei deiner Torschuss durch den Kopf gegangen?
Durch meine Chance, also wenn ich auch in der Luft gestanden bin, ich dachte, safe Tor. Und also ich von Gefühl, ich kann das nicht besser treffen. Leider ist dann Pfosten rausgegangen, aber ja, vielleicht ein bisschen mehr Glück geht dabei, Pfosten rein und statt Pfosten raus. Aber was soll ich sagen?
Ryan Malone, vielen Dank.
Danke sehr.
So, da haben wir ja spannende Sachen dabei. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Elfmeter gehen. Seifert hatte Davis gefoult im eigenen Strafraum und es gab dann den Elfmeter. Vielleicht noch mal interessant. Also Davis hat versucht selber zu treffen, scheitert dann an Mendel, der erst mit Fußabwehr abwehrt und vielleicht noch die überzeugendere Parade, weil er wieder den Nachschuss gehalten hat, den Flugkopfball.
Ja, das war mega stark. Also Martin Mendl ist im Moment wieder in so einer Prime-Form, könnte man fast sagen. Ich meine, er hat uns in Ferl schon den Punkt gerettet. Jetzt am Freitag war er auch gut, hat sich jetzt nicht ausge, also hat jetzt nicht in Punkt das ummünzen können. Aber der ist wirklich wieder bärenstark und wir können eigentlich froh sein, dass ja, dass er das gemacht hat. Sonst würden wir wahrscheinlich nochmal mit ja 2 Punkten weniger da stehen und in der Tabelle noch näher an Ulm und Havelse und Schweinfurt dran sein. Das war mega gut.
Für Martin Mendel war es ja auch das 550. Ligaspiel. Ich finde ja immer interessant bei so Rekorden, wie man die Spiele zählt. Also 550 Spiele für Aue ist natürlich krass, wenn man jetzt überlegt, die Saison hat im Schnitt ja 34 bis 38 Spiele. Wir haben jetzt auch ein paar Jahre in der dritten Liga gespielt. Also das sind ja schon über 15 Saisons, wo er dann als Stammspieler durchgespielt hat. Also jetzt mal rein mathematisch. Also er war halt immer die meiste Zeit seiner Auer Zeit Stammkeeper. Was ich dann aber immer ein bisschen merkwürdig finde, warum zieht man denn anderen Pflichtspiele nicht mit? Wir haben ja auch im Pokal gespielt und im Endeffekt ist ja auch ein Sachsen-Pokalspiel oder auch ein DFB-Pokalspiel ein Pflichtspiel.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch nochmal eine Menge, die dazukommt. Und ist ja auch dann doch gerade mit dem Sachsen-Pokal in den letzten Jahren eine hohe Belastung für die Spieler. Natürlich für den Torhüter nicht ganz so viel. Da hat er jetzt ja auch in den letzten Jahren oftmals ausgesetzt. Aber eigentlich Pflicht für das Spielspiel.
Was denkst du denn, wie viel Spiele kommen da noch dazu bei ihm? Hast du eine Vorstellung, wie viele Pflichtspiele Martin Mendel für Aue gemacht hat, wirklich? Ich müsste es jetzt auch, wie viel da noch dazukommen? Ich müsste es jetzt auch mal nachgucken, kurz.
Ja, wenn ich mal so drüber nachdenke, wir haben ein paar Jahre DFB-Pokal gespielt, sind dann natürlich immer in der ersten, ja, meistens in der ersten Runde ausgeschieden, zweiten Runde, kommen nochmal, sagen wir mal, 10 DFB-Pokalspiele dazu. Sachsen-Pokal, letzte Saison hat er ja ganz wenig gespielt.
Sag mal eine Größenordnung.
Ich wäre aber doch bei 30 Spielen, die dazukommen.
Sehr, sehr gut. Okay, laut transfermarkt.de sind es 28 Spiele im DFB-Pokal, 9 im Sachsen-Pokal. Das hätte ich ja auch gedacht, dass es weniger ist. Aber wir spielen halt schon lange immer im Sachsen-Pokal. Und wir haben noch 2 Spiele vergessen. Denk mal drüber nach.
Pflichtspiele?
Ja, 2018. Die Relegation.
Ja, klar. Stimmt. Aber so viele DFB-Pokalspiele, was? 28?
18.
18. Oh, 18. Ja, das ist aber, ja, doch.
Naja, wir haben jedes Jahr ungefähr 1 bis 3 gehabt. Wir hatten ja 2016 sogar 3. Okay, wir waren 2013, 14 nicht im, hat er nicht im DFB-Pokal gespielt. 13, 14 war ja, glaube ich, auch nicht Stammkeeper, ne? Und dann, ja, dann waren wir 1, 2 Jahre zwischendurch mal nicht dabei. Aber ich hätte jetzt auch nicht an diese Relegationsspiele gedacht. Gut, das heißt aber, wenn wir nochmal hochrechnen, er kann diese Saison noch die 600 Pflichtspiele schaffen.
Ja, aber wie wir ja als gute Podcast-Hörer ich will sie nicht Konkurrenz nennen, der Mitbewerber, wissen vom Sport im Osten-Podcast, der Martin Mendel, der hält ja nicht so viel von dieser Zählweise und gibt da gar nicht so viel drauf, ob das jetzt das 550. und das 600. und 650. Spiel ist. Also von daher.
Ich fand das ja auch eine spannende Aussage von Matze Heidig, der sinngemäß gesagt hat, über Karriereende reden wir noch nicht. Da will Martin Mendel nichts wissen, deshalb kriegt er auch nicht so richtig, ne, jetzt ein Geschenk.
Ja, aber ist ja auch im Moment realistisch, ne? Er spielt nochmal, wie gesagt, in seiner Prime. Unsere Nachwuchstorhüter, ja, Max Ulich muss ja erstmal aus der Verletzung jetzt zurückkommen, in dem wir zwar Hoffnung haben, aber die Saison spielt er ja auf jeden Fall nochmal durch, wenn er verletzungsfrei bleibt, toi toi toi. Und warum sollte er nicht nächstes Jahr auch noch eine Saison dranhängen?
Absolut. Wir wissen es nicht und ich würde mal sagen, es wäre ja auch keine schlechte Lösung. Immerhin ist ja Manuel Neuer noch 2 Jahre älter und spielt auch noch bei Bayern. Ryan Malone hat es schon angesprochen, seine Chance, er ist am Pfosten gescheitert. Er hat einen Eckball an den Pfosten gesetzt und hatte danach nochmal aus kurzem Winkel, Spitzenwinkel nochmal eine Chance. Was ist dir denn, was hast du denn dabei gedacht, als du das gesehen hast? Ich dachte im Stadion schon fast, jetzt ist das 1-0 gefallen und wir können jubeln.
Ja, das dachte ich auch und dann war da der Pfosten und dann habe ich mich aufgeregt und dann ging es weiter und dann habe ich jetzt nochmal am Wochenende in der Nachbereitung des Wien-Wiesbaden-Spiels gedacht, ja, wir oder Ryan Malone setzt den Ball halt letzte Woche Sonntag gegen den Pfosten und Wien-Wiesbaden macht dann in der zweiten Halbzeit bei dem Eckball eben das 2-1. Irgendwie läuft's nicht und es ist irgendwie einfach auch die Chancenauswertung. Wir sind damit 17 Toren die zweitschlechteste Offensive nur Schweinfurt ist schlechter, selbst Havelse ist besser. Ja, wenn wir auf das Wien-Wiesbaden-Spiel kommen, haben wir ja auch nochmal eine Chance, wo man ein zweites Tor machen muss, mindestens eine. Das ist echt ein Problem und auch ein Grund, warum wir da unten drin hängen.
Was denkst du denn? Was ist das? Ist das ein Qualitätsproblem? Ich denke nämlich langsam schon.
Ja, es ist ein Qualitätsproblem. Wenn wir ehrlich sind, dann ist Marcel Bär der einzige Stürmer, der bewiesen hat, dass er in der dritten Liga wirklich viele Tore schießen kann. Alle anderen Stürmer, die wir haben, Boris Tastschi, Julian Günther Schmidt sind jetzt
Ehlers und Weinhauer.
Sind in ihren Stationen davor in der dritten Liga jetzt noch nicht für super viele Tore bekannt gewesen. Ehlers und Weinhauer haben in der Regionalliga gut performt, aber man sieht, dass sie im Moment noch an ihre Grenzen kommen. Ähnliches für Ricky Bornschein. Das ist schon ein Qualitätsproblem, weil der Einzige, der mir jetzt noch einfallen würde, der wirklich, den ich als Torgaranten mehr oder weniger sehe, ist dann halt Marvin Stefaniak. Den würde ich fast torgefährlicher sehen als die anderen.
Und Julian Gutter hat ja auch schon 3 Tore gemacht.
Aber auch schon wieder verletzt, ne?
Ja.
Also und erst spät gekommen, erst zum 3., 4. Spieltag gekommen, da auch verletzt gewesen. Jetzt also irgendwie 5 Spiele gemacht oder 6 Spiele gemacht.
Julian Gutter hat aber versprüht aber auch eine andere Qualität.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber er spielt halt auch nicht konstant. Also nicht, er wird nicht konstant eingesetzt, weil er halt verletzungsanfällig ist. Und da sind wir wieder bei der Sache, dass wir keine Konstanz haben.
Gut, ich würde sagen, dann haben wir das Spiel soweit sportlich abgeschlossen. Oder hast du noch was?
Nee, noch kurz. Schiedsrichter fand ich am Anfang mit einer sehr komischen Linie. Mhm. Hat er sehr die Karten rausgehauen. Habe ich gedacht, okay, bei dem Geläuf und dem Einsatz, den man da reinbringt, bin ich mal gespannt, ob er mit, wie viel er mit Gelb-Rot runterschmeißen wird. Aber es hat ja dann am Ende, ist dann keiner runtergegangen. Aber ja, ist halt so.
Ja, also das ist ja schon fast ein Wunder, dass es dann doch am Ende mit 11-11 ausgegangen ist. Bei den teilweise, bei so wilden Aktionen, ne, von ihm.
Und sagen wir mal ehrlich, selbst wenn hier der von Stuttgart 2 da mit Gelb-Rot in der 60. runtergegangen wäre, so wie wir gespielt haben letzten Sonntag, hätten wir da auch nur unentschieden gespielt.
Dann haben wir noch ein anderes Thema zum Spiel. Und zwar, es wurde dann ja auch publik, dass es wohl am Sonntagabend, in der Sonntagnacht, noch einen kleinen, ich würde jetzt mal Überfall von einer unbekannten Anzahl an Tätern aus einer unbekannten Fanszene auf die Auer Fanszene gab, wo es zu Verlust von Fahnen gekommen ist, von Zaunfahnen, Szenefarben, Szenematerien, was auch immer. Ja, Florian, ich finde, wir sollten da jetzt nicht drüber spekulieren, was da passiert ist. Wir wissen ja auch nichts groß und ich finde, das ist auch aus Respekt gegenüber den Betroffenen und der aktiven Fanszene nicht angemessen, aber es ist ein herber Verlust für die Auer Fanszene und auch für den ganzen Verein, oder?
Definitiv. Wenn man da Freitag den Blog sich anguckt, dann ja schmerzt das schon echt einen, da brennt's schon im Herzen. Und ich weiß noch nicht, wie das dann am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Ingolstadt werden soll. Die Spieler müssen natürlich trotzdem alles geben. Das dürfen sie natürlich nicht von der aktiven Fanszene abhängig machen. Aber die aktive Fanszene sorgt immer für gute Stimmung, bringt immer Leute zu den Auswärtsspielen mit, richtet die Spieler nach den Spielen auf. Ist ja auch so, dass bei uns sehr lange, auch bei schlechten Leistungen,
noch applaudiert wird.
Genau. Ja, den Leuten Mut zugesprochen wird. Man ist schon auch nah da dran. Man hat geile Choreos gemacht. Ich erinnere mich jetzt gerade spontan an die Choreo vorletzte Saison gegen Hansa Rostock. War es Hansa Rostock?
Lautere, genau, mit Fischsuppe.
Mit der Lautere Fischsuppe habe ich heute noch im Instagram-Reel gesehen eben. Und sie unterstützen den Verein ja auch in vielen Belangen, was man gar nicht mitbekommt. Und das tut einem richtig weh, denn diese Jungs oder auch Erwachsenen aller Art fahren ja Wochenende vor Wochenende zu unserem Verein, geben da ihr Herzblut, geben ganz viel anderes auf und die sind jetzt irgendwie in ihrem Findungsprozess, müssen eben überlegen, wie sie weitermachen. Ja, das ist hart.
Ja, also ich habe dazu eigentlich noch zwei Dinge. Also ich finde es teilweise merkwürdig, wie das schon kommentiert wird, auch von Medien, was jetzt die Konsequenzen daraus sind. Ich finde, die einzigen, die die Konsequenzen daraus ziehen können und sollten, sind die Leute selbst. Also wie sie da weitermachen, wie sie es beurteilen, ob es jetzt, das sind teilweise sehr, sehr wilde Spekulationen und nur weil sich irgendeine andere Gruppe mal aufgelöst hat, heißt das noch gar nichts. Das ist das Erste. Das Zweite, der Verein hat ja in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr davon gelebt, dass seine Fans ihn nach vorne gepeitscht haben. Alleine mal das Spiel gegen 60 München, das wurde aus meiner Sicht von der Fankurve mitgewonnen. Und wir haben natürlich auch mit dem Saisonhighlight, was wir schon gegen Glenavon in Lurgan hatten, haben wir natürlich auch ein ganz anderes Band jetzt eigentlich gehabt zwischen Mannschaft und Fans. Und ich höre das ja auch von neuen Spielern, denen es sehr, sehr geholfen hat am Anfang, irgendwie zu wissen, dass es Leute gibt, die bedingungslos unterstützen. Also gerade auch von jungen Spielern, die dann vielleicht vorher nur in der Regionalliga waren. Ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt, wussten ja eigentlich gar nicht, was irgendwie Fans ausmacht. Also wie es auch ist, mit Fans zu spielen. Und wir sind ja auch grundsätzlich, das wurde ja auch mal bei uns im Interview gesagt, Verein, der emotional Fußball spielt. Und wir wollen ja auch emotional Fußball spielen, wo es auch wichtig ist, dass Fans und Mannschaft irgendwie zusammenwirken.
Ja, da hast du recht auf jeden Fall. Das ist ein besonderes Merkmal von unserem Verein. Da hoffe ich, dass dann die Beteiligten einfach für sich alle eine gute Lösung finden und ich glaube, dabei sollten wir es fast belassen. Ich würde dann nur sagen, dass halt Leute, die irgendwelche Instagram-Accounts oder sonstige sollten, dann nicht da rumspekulieren und dann auf der schlimmen Situation, die die Fanszene gerade hat, irgendwie noch Klicks generieren und ja.
Ja, vielleicht auch nochmal dazu, ich habe das ja auch in unserer Insta-Story geteilt, aber mir ist schon sehr, sehr bewusst, dass 80 bis 90% der Leute, die bei uns reingucken, sowieso auch Fans sind und mir ging es dann auch darum, das irgendwie für unsere Follower zu dokumentieren. Und ja, es ging ja nicht irgendwie darum, irgendeine Reichweite zu generieren damit oder so, sondern es ist einfach nur Dokumentation. Und war es mir nochmal ein Anliegen, das zu sagen. Und so ist es. Und wir finden es gut, wenn alle bald wieder oder in anderer Form oder wie auch immer weiterhin an Bord sind. Und auch wenn sich jemand bei der Aktion verletzt hat, dann nochmal gute Besserung an der Stelle.
Das auf jeden Fall. Denen, die betroffen sind, gute Besserung.
Ja, Wien Wiesbaden. Das ist ja so ein bisschen auch unser Angst und ich würde mal sagen, für mich persönlich auch einer der Hassgegner. Was denkst du, Florian?
Ach, dieser Verein, das ist ein ganz schlimmer Verein. Also da sehe ich es ähnlich wie du. Ich mag den Verein nicht. Das muss ich jetzt mal so ganz geradeaus sagen. Einerseits natürlich, weil da echt kein Mensch hinkommt. Klar, es war ein Freitagabend gegen Aue, aber da kommen 2856 Zuschauer hin. Jetzt mal ganz ehrlich, in Wiesbaden, in einem Rhein-Main-Gebiet, wo es ein großes Einzugsgebiet gibt. Natürlich haben die große gestandene Vereine als Konkurrenten mit der Eintracht und den Kickers Offenbach und dem SV Darmstadt, dem FSV Mainz und so weiter und so fort. Aber jetzt heute der Club, der ja gar nicht so weit von mir entfernt ist, der SC Verl, da klar, mit vielen Osnabrückern, 5000 Zuschauer, das Stadion voll gemacht, aber so Wiesbaden, Riesenstadt, Riesenwirtschaftskraft, die haben auch ja vor der Saison noch irgendwie den Wunsch gehegt, wieder mit oben um die Spitze mitzuspielen und jetzt sind sie da unten wieder drin. Ich kann diesem Verein nicht viel abgewinnen.
Naja, also ich habe nochmal gerade nachgeguckt, Verl hat im Schnitt genauso viele Zuschauer wie jetzt Wien am Freitagabend hatte und Verl gegen Aue waren auch knapp 2500 Zuschauer da, also durchaus kann man dann sagen, so ein kleiner Ort schafft es selbst, so viel Zuschauer zu bekommen und ich weiß nicht, ob du das weißt, Wien Wiesbaden hat ja sogar mal eine Kampagne gefahren, der beste Zweitverein, den man haben kann und das wurde dann gestoppt, weil die Ultras Sturm gelaufen sind. Das sagt ja auch irgendwie alles über den Verein aus, weil ich glaube nämlich im Ernst, als Zweitverein könnte es durchaus funktionieren, dass man irgendwie zur Eintracht geht oder zum FSV Mainz 05 und die spielen ja auch häufig genug, wenn die Eintracht oder der FSV sowieso nicht spielt. Also wie oft spielen denn mal alle Vereine gleichzeitig?
Ja, aber ich glaube, das ist, also bei der Eintracht zum Beispiel geht es dann eher zum Eishockey oder zu dem befreundeten Verein nach Leipzig oder nach Bergamo.
Ja gut, geht ja um die Kutten erstmal. Die könnte man schon erreichen, denke ich. Normalerweise zieht ja die Liga auch immer Fans an oder Zuschauer. Aber das gut, Wien Wiesbaden hat dann wahrscheinlich auch nicht lang genug in der zweiten Liga gespielt, um da relevant was an sich zu binden.
Ja, also dieser Verein ist nicht so auf unser auf meiner Top-List natürlich dann auch nochmal, weil sie jetzt nicht so Podcast-Presse-vertretungsfreundlich sind, da sie ja da uns im letzten Jahr nicht akkreditieren wollten, obwohl ja
es jeder andere Verein gemacht hat.
Ja, und unser Pressesprecher noch lange genug mit den Leuten vom Verein telefoniert hat, irgendwie eine halbe Stunde hat Lars da mit denen telefoniert und die ließen sich nicht irgendwie davon überzeugen und ich weiß nicht, was das da soll.
Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Ich glaube, Aue ist gar nicht so gut ins Spiel gekommen. Also ich fand der 0:1, die 0:1 Führung durch Julian Günther Schmidt kam relativ überraschend. Lange wurde das auch gehalten. 53. Minute wurde nach einem Kopfball von Janicek, Verteidiger, dann zum 1:1 ausgeglichen und kurz vor Schluss 75. Minute und dann nochmal 90. und Fuß 5 ein Doppelschlag. Vielleicht gehen wir nochmal zur Aufstellung. Bei Aue relativ ähnlich. Elas war neu drin, Fabisch war neu drin und Taschi war neu drin. Ich glaube, das waren die Startelf-Wechsel, richtig?
Ja, das sind die Wechsel. Für Bär, Weinauer und Malone. Malone gelb gesperrt, Bär ja verletzt, war ja auch gar nicht auf der Bank, richtig?
Ja, Bär war nicht im Kader, der war, genau, glaube ich, einfach nicht fit genug. War, glaube ich, die Kommunikation bei der Pressekonferenz. Fallmann musste dann natürlich, Majacek musste natürlich Innenverteidiger spielen, dadurch, dass Malone gesperrt war. Da haben wir ja auch einfach gar keine Reserven mehr sonst.
Ja, das stimmt. Da müssen wir dann immer, muss Ede dann immer hin und her geschoben werden, mal im defensiven Mittelfeld, mal in der Innenverteidigung. Da haben wir natürlich zum Glück mit Fabisch und Ullmann tatsächlich und ihm drei Spieler, die das eigentlich, finde ich, auf einem guten Niveau spielen können. Aber da auch diese ständigen Wechsel ja, helfen auch nicht wirklich.
Gehen wir nochmal in den Spielfilm weiter rein. Ja, nach dem 0:1 von Aue kam ja relativ wenig. Man stellte sich viel rein. Ich finde auch exemplarisch dafür ist, dass es gefühlt 5-6 Ecken gab für Wien Wiesbaden. Und dass man froh sein konnte, bis zur Halbzeit noch in Führung zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da gab es dann quasi keine Chance mehr. Es gab Dauerdruck von Wien Wiesbaden auf dem Niveau, was die am Freitag eben spielen konnten. Da war nur kurz vor der Halbzeit nochmal Günther Schmidt mit einer kleinen Chance, aber da haben wir einfach auch nicht genutzt, mal in die Umschaltbewegung zu kommen, wenn wir den Ball gewonnen haben und dann schnell mal das Mittelfeld zu überbrücken mit den durchaus Spielern, die wir da haben, die auch Tempo haben. Aber da war einfach nichts da.
Was denkst du, woran liegt das? Dass man das Gefühl hat, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, so eine Führung irgendwie zu verteidigen?
Ja, gut. Wir hatten halt mit Mika Clausen und Elas als offensivere Mittelfeldspieler. Ja, Elas schnell, aber irgendwie auch nicht so richtig zweikampfstark tatsächlich. Also das und Mika Clausen in den letzten Spielen auch mit keiner überragenden Form irgendwie auch immer, es wirkt langsam, dann kommt der Pass, wird nicht sauber gespielt. Ja, das Überbrücken des Mittelfelds dauert dann zu lange. Und Taschi und Jürgen Günther Schmidt auch eben dann zwei Spieler, die bis jetzt wenige Minuten gemeinsam gespielt haben oder überhaupt gespielt haben und dementsprechend dann auch nicht gut aufeinander abgestimmt sind.
Ja. Durchaus war. Dann kommt Aue aus der Halbzeit raus. Dann hat es ja nochmal gesagt, da hatte Günther Schmidt noch eine kleine Chance. Im Endeffekt ist es dann Janicek nach einer Ecke, der zum 1:1 einköpft. Da hattest du gesagt, da stimmte die Zuordnung vorne bis hinten nicht.
Ja, da der kommt da ganz einfach ja aus dem Rückraum gelaufen und Tristan Zobel hat da irgendwie orientiert sich dann zu spät zu dem Mann hin und ja, in dem Moment, wo er hochgehen will, ist der Janicek eben schon am Köpfen und dann war der Ball ja auch schon drin. Also da passt es irgendwie nicht. Ja, und das ist dann auch wieder unsere Standardschwäche, die wir ja schon mal hatten. Und kurz danach war dann diese richtig große Chance von Günther Schmidt, wo Fahrmann sich über, in der 64., wo Fahrmann sich über rechts gut kombiniert und auf den Elferpunkt eben legt und Günther Schmidt fahrlässig so links vorbei schießt, da hätte eigentlich das 2-1 machen müssen.
Ein Duell von Ex-Paderbornern hatten wir auch noch. Und zwar, du hattest ihn gerade schon angesprochen, Tristan Zobel hat gegen Moritz Floto gespielt. Ich fand aber eigentlich die Stürmer, die am Anfang bei Wien Wiesbaden aufgestellt waren, also hier taktisch wird es beim Kicker dargestellt als Kaya, Jonsen und Floto, die wurden alle ausgewechselt. Ja. Und eigentlich kam bei Wien Wiesbaden erst die richtig Offensivpower von der Bank, oder?
Ja, das stimmt. Die Offensivpower kam dann erst mit Agrafiotis. Der hat ja dann das richtig schöne Tor gemacht. Und wer kam noch rein?
Na, unter anderem Bogi Cevic, der noch das 3-1 gemacht hat in der Nachspielzeit. Der kam noch rein und meiner Meinung nach auch noch Greilinger, genau. Ist auch ein relativ bekannter Stürmer.
Ja, Korrektur, Bogi Cevic hat das 2-1 gemacht und Agrafiotis hat das 3-1 gemacht.
Haben wir das auch nochmal gedreht? Ja, ich glaube, das 2-1, das hatte sich angedeutet, oder?
Irgendwie schon. Also davor haben die zwar keine klaren Torchancen oder nicht so ganz klar rausgeschossen, aber dann diese Aktion, da waren wir immer zu weit vom Mann weg und auch gedanklich an der falschen Position. Also einmal sei es weit weg, aber auch im Strafraum die falsche Aufteilung. Und in dem Moment, wo der Bogicevic da den Ball von außen flach reinbekommt und den Fuß reinhält bzw. schießt, sieht man eigentlich nur Edin Majicak, wie er 5 Meter weiter weg steht und den Ball hinterher gucken kann.
Ja, und Martin Mennel wurde auch noch getunnelt dabei.
Ja, das ist wahr.
Gut, dann hat Aue natürlich noch versucht, den Ausgleich zu machen. Es gab noch eine Chance von Fabisch, die man noch nennen könnte. Dann gab es nochmal Schleimer, der an Mennel gescheitert ist. Und im Endeffekt war es dann der Agrafiotis, der mit seinem Distanzschuss in den rechten Winkel dann trifft. Es wurde ja nicht mal mehr angepfiffen. Ein ganz, ganz bitteres Ende, weil man ja auch, am Ende hat er durchaus nochmal ein bisschen Druck gemacht, dann auch nochmal Richtung Ausgleich was zu machen. Aber gut, wenn du an der 75. Minute hinlegst, dann ist halt auch eine Viertelstunde auch relativ wenig Zeit.
Ja, und das richtige Aufbäumen kam ja auch nicht dabei raus, ne? Also wenn Fabisch, das war eine super Chance, aber wenn der schon dann der Spieler ist, der die Torschusschance oder hat, dann ist das halt auch nicht gut, weil es halt ein zentraler Mittelfeldspieler, da müssen halt dann die Stürmer, ob das dann Bornstein eben ist oder Weinauer, die müssen dann einfach mal da den Ball bekommen und dann ja ein Tor schießen können. Das war, ja, das und das 3-1, das war halt einfach so ein Sonntagsschuss, ne? Den macht er halt auch von 20 Schüssen einmal und das war ein bisschen viel. Also,
aber das war vor allen Dingen ein bisschen viel, weil Wien Wiesbaden auch nicht gut war.
Nee, das ist jetzt wirklich keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss. Die stehen da zu Recht ja irgendwo ja knapp über uns im Tabellendrittel. Und die haben ja auch waren ja schon fast angezählt. Die haben ja den Trainer, haben die doch erst 2 Spieltage zuvor bekommen und der war jetzt da nach dem ersten Auswärtsspiel schon gefühlt angezählt und die waren heilfroh, dass sie das Spiel gewonnen haben. Aber ich sehe nicht, dass die noch irgendwie eine Rolle nach oben spielen. Die Spieler irgendwie dafür haben sie ja. Sie haben ja wirklich gute Offensivspieler. Kaya, letztes Jahr Torschützenkönig. Agrafiotis hat jetzt auch schon eine Menge Tore geschossen. Moritz Floto ist auch immer für ein Tor gut. Aber ja, auch selbst letztes Jahr waren die ja gegen uns nicht gut und da habe ich mich schon fast gewundert, wie sie den Trainer Nils Döring dann eigentlich nach der Saison auch weiterbehalten haben.
Naja gut, der war ja auch irgendwie Eigengewächs. Ich glaube, das spielt dann auch nochmal eine Rolle, dass es bei so einem Verein ja auch immer der Wunsch irgendwie da ist, mal eine eigene Identität zu schaffen und dann ja auch über so Leute das dann nach außen zu machen. Da fällt mir auch gerade ein, der nächste Gegner ist der Ingolstadt. Da kann dann das ja auch so vorkommen, dass man jetzt auch gerade an Sabrina Wittmann lange festhält, weil sie dem Verein ja überhaupt mal ein Gesicht gibt, was der Verein sonst gar nicht hat.
Ja, da hast du natürlich recht. Aber es, ja, es
das ist kommt mir, Schmerz. Das kommt mir da schon so vor, dass das dann besonders wichtig ist, dass man überhaupt Personal hat, was man nach außen irgendwie zeigen kann, was dem Verein dann überhaupt eine Form von Identität gibt, die er sonst auch gar nicht hat.
Ja, bestimmt. Da stimme ich dir zu, denn der Verein ist ja sonst wirklich eine absolut graue Maus. Also das Stadion gibt ja jetzt auch nicht viel her, wenige Zuschauer. Ich denke mal, dass auch, ja, oder wir haben es ja letzte Saison gesehen, vom Bahnhof hoch, da hast du ja auch selbst im Stadionumfeld hast ja keine Sticker großartig vom Wien Wiesbaden. Da hast du ja eigentlich hauptsächlich Eintracht und Mainz-Sticker. Und dann irgendwann, wenn du Richtung Gästeblock kommst, dann die Sticker der Gästefans. Also da, ja, der Verein sucht nach Identität.
Gut, dann hören wir nochmal in ein Interview rein, was uns Max bedankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat mit Moritz Seifert.
Ja, Moritz Seifert, Flutlichtspiel geführt und dann leider doch keine Punkte am Ende. Wie hast du das Spiel gesehen heute in Wiesbaden?
Ja, ich glaube, wir haben heute für unsere Verhältnisse gerade mit Ball echt, wenn man die letzten Wochen sieht, ein echt vernünftiges Spiel gemacht und wir sind super reingekommen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir völlig dominiert und hatten auch mit dem Ball echt gute Passagen, wo wir den Gegner haben laufen lassen, wo wir mehr Kontrolle hatten als die letzten Wochen. Aber ja, dann mit der ersten Halbzeit irgendwann wurde es ein bisschen ausgeglichener, da hatte Wiesbaden auch dann ein bisschen mehr vom Spiel, aber so klare Torchancen habe ich gar nicht so direkt gesehen. Und dann haben wir vor der Halbzeit leider die Chance zum 2-0 verpasst, dann kriegen wir aus dem Standard, auch ätzend immer wieder drüber zu reden, aus dem Standard das 1-1. Und danach haben wir wieder die Chance, machen sie nicht und am Ende verlieren wir 3-1, stehen mit 0 Punkten da. Und wenn man das vergleicht gegen Pferd und gegen Stuttgart jeweils, würde ich sagen, haben schlechtere Spieler gemacht. Aber ja, am Ende geht es um Ergebnisse, wir haben 0 Punkte und war das Verrückte ist, dass wir heute eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht haben.
Es ist dann Kopfsache, es ist dann so ein bisschen der Ballast, den man mit sich trägt oder woran liegt das dann? Was könnte das helfen, das zu überwinden?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn es so einfach wäre, glaube ich, könnte man das ganz schnell überwinden und in den einzelnen Momenten, also ich hatte jetzt heute keine Chance, aber ich glaube, manchmal ist einfach auch ein bisschen Glück und Pech dabei und der am einen Tag geht er rein, heute das 3-1, den macht er wahrscheinlich auch von 10-mal nur einmal so. Wenn man dann sieht, Günni, der macht den wahrscheinlich im Training 10-mal rein, keine Ahnung. Aber deswegen machen wir es auch einfach Glück und Pech nah beieinander.
Jetzt, was nehmt euch für die nächsten paar Spiele vor? Sind jetzt nur noch 3 oder 4 bis zur Winterpause?
Ja, auf jeden Fall so viele Punkte holen wie möglich. Also ich glaube, wir haben nächste Woche ein sehr wichtiges Spiel gegen Ingolstadt, die auch mit uns hinten drin sind. Und dann kommt noch Schweinfurt und Duisburg. Also ich glaube, wir brauchen nicht drum herum reden. Wir brauchen Punkte und das ist das Einzige, was gerade zählt.
Du persönlich, du hast einen großen Teil der Hinrunde jetzt leider verpasst, verletzungsbedingt. Auch mit Schlüsselbeinbruch ist ja auch nicht eine leichte Verletzung. Dann hatten wir Druck hinten auf links außen. Wie bist du jetzt wieder reingekommen?
Ja, sehr gut. Also natürlich plant man das nicht so nach einer Reha, dass es eigentlich so schnell geht. Ich glaube, er hat eine Woche trainiert, dann 70 Minuten und dann wieder 70 und wieder 70. Aber als Spieler spielt man am liebsten und ich merke jetzt heute schon von der Luft, da wurde es immer wieder besser. Und ich freue mich einfach, dass ich wieder fit bin. Und ich glaube, das Schlimmste ist als Fußballer, egal wie es läuft, auf der Tribüne zu sitzen.
Dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass du wieder da bist.
Ja. Florian, ist doch eine interessante Zusammenfassung. Wir haben ja gar nicht so schlecht gespielt und das Spiel war besser als gegen Ferl und Ingolstadt. Ich paraphrasiere jetzt mal ein bisschen.
Ja, das war dem Wortlaut sehr ähnlich von Jens Hertel nach dem Spiel bei Magenta. Er hatte auch ungefähr den Wortlaut drauf mit, wir waren heute besser als in Ferl und im Heimspiel gegen den VfB. Das würde ich jetzt gar nicht so abstreiten, dass wir gegen da die Punkte geholt haben. Also da haben wir 2 Punkte geholt. Und hier hätten wir auch, waren wir besser drin, fand ich, als in den beiden Spielen. Wobei man natürlich auch immer so Quervergleiche schwer machen kann. Denn gegen Ferl, das ist die spielstärkste Mannschaft in der dritten Liga. Die werden jetzt jeden an die Wand spielen. Da haben wir halt einfach Riesenglück gehabt. Martin Mindl, der mega stark war. Und beim VfB Stuttgart Heimspiel, da müssen wir natürlich eigentlich ganz anders auftreten. Von daher, ja, sehr interessant, diese Aussage. Heute waren wir besser im Spiel als in den anderen Spielen und da holen wir die Punkte und heute nehmen wir es nicht mit.
Ach, kann man sich am Ende nichts von kaufen, oder?
Ja, davon kann man sich nichts von kaufen. Und ich meine, wir haben jetzt noch 2 Heimspiele vor der Brust.
Ja, 2 wichtige Heimspiele.
Die wichtig sind, wo man ja 6 oder also mindestens 4 Punkte, aber eigentlich 6 Punkte holen muss. Also gegen das, da zählen jetzt kein Wenn und Aber und wir haben aber besser gespielt als in den anderen Spielen. Jetzt müssen die Punkte her. Also.
Ja, am Ende ist es ja eine 1-3 Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Da kann man ja auch nichts wegdiskutieren. Und ich würde jetzt mal gerne mit dir noch kurz besprechen, was sind denn jetzt für dich die Nachwehen aus diesem Spiel? Also, was nehmen wir denn daraus mit? Oder haben wir jetzt die nächste Trainerdiskussion? Was denkst du?
Tja, die Nachwehen. Ja, ich glaube, die Trainerdiskussion wird uns, ja, ich rede sie jetzt herbei, aber sie wird wahrscheinlich früher oder später
kommen. Sie ist ja da, wir können sie ja nicht wegdiskutieren. Ich meine, guck dir Social Media an. Ich habe sie ja auch ein bisschen despektierlich als Sitzplatz-Ultras bezeichnet. Die Leute, die von außen alles besser wissen, sind ja jetzt wieder da.
Ja, ist die Trainerdiskussion, die ist halt da, weil wir einfach nicht punkten. Es nicht so richtig klar zu erkennen ist, was der Plan ist.
Der Punkteschnitt.
Ja, wir haben auch tatsächlich, wenn man mal so in die Offensive guckt, so richtig weiß ich nicht, auf wen Jens Hertel so richtig setzt. Ich meine, er lässt auf einmal in Fair Ricky Bornschein spielen, jetzt lässt er Boris von Anfang an, jetzt lässt er Boris Taschi von Anfang an spielen, dann kommt Julian Günther Schmidt zwischendurch wieder rein. Elas pendelt zwischen Startelf und Bank. Das ist irgendwie... Es fehlt eine klare Struktur und ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, wenn wir es wissen, dann würden wir es ja auch vielleicht ansprechend besser machen oder ja, ich meine, Moritz Seifert war ja auch gerade im Interview ein bisschen ratlos. Woran liegt es jetzt überhaupt? Was kann man überhaupt nur machen? Und ja, du bist dann immer ja schnell bei Thomas Wagner, der dann küchenpsychologisch sagt, damals in der Eilenriede, ne, da gegen Hannover 2, konnte man ja schon sehen, dass mit Hertha nichts wird, weil die ganze Amtszeit unter einem schwierigen Stern steht, wie auch immer. Ja, ist mir auch ein bisschen zu viel Küchenpsychologie. Aber gut, heute ist erster Adventswochenende, heute ist erstes Adventswochenende. Vor einem Jahr wurde Pavel Dotschev entlassen und im Prinzip sind wir gerade wieder in einer ähnlichen Situation.
Definitiv. Wir haben jetzt, wenn man so auf die Tabelle guckt, sind wir 5 Punkte von Wien Wiesbaden entfernt, auf Platz 12 mit 22, davor Ingolstadt, also dahinter Ingolstadt mit 20 Punkten. Wir müssen die beiden Heimspiele gewinnen, damit wir irgendwie in Schlagdistanz dieser Mannschaften aus Alemannia Aachen, Jahn Regensburg, Saarbrücken, Ingolstadt, Wien Wiesbaden bleiben. Ich denke, das muss unser Ziel sein, dass wir da dranbleiben und eben noch nach hinten, nach Ulm und Havelse und Schweinfurt noch einfach Luft holen. Und ich meine, wir haben ja gegen Regensburg, die ja auch spielstark sind, die von den letzten 5 Spielen haben sie 3, letzten 6 Spielen haben sie 3 gewonnen, wenn man heute mitrechnet. Und da haben wir auch gewonnen, da haben wir auch gut mitgespielt. Klar war das ein Freakspiel, aber wir haben mitgespielt, wir haben Tore geschossen. Und dass, wenn das halt nicht 6 Punkte sind, das Duisburg-Spiel klammere ich jetzt mal aus, also mit 4 Punkten kann sich Jens Hertel wahrscheinlich auch noch, je nachdem wie die anderen da spielen, auch noch retten, aber wenn
mit
wir dann...
Mit 4 Spielen stehen wir auf dem Abstiegsplatz an Weihnachten.
Wir hätten
21 Punkte, glaube ich nicht, dass die alle da unten nicht mehr punkten.
Wir müssen uns wahrscheinlich damit anfreunden, dass wir an Weihnachten auf dem Abstiegsplatz stehen, aber es kommt ja schon drauf an, wie wir jetzt, also A, wie wir das Ganze bestreiten, aber auch B natürlich, wie viele Punkte wiederholen. So, dann kann man, müssen die Gremien halt überlegen, wie es dann in der Rückrunde weitergeht. Ich meine, da hat man noch eine Vorbereitung. Man muss vielleicht auch nochmal gucken, dass man irgendwo noch einen Spieler herbekommt, vielleicht.
Ja gut, aber im Winter, weißt du auch, sind die Preise für Stürmer oder für generell Spieler, die einen Impact machen, die vielleicht was ändern können, astronomisch. Also letzte Saison hat sich Rot-Weiß Essen noch irgendwie im Winter Spieler geholt, die für ein halbes Jahr mehrere 100.000 Euro gekostet haben. Und das wird bei uns im Budget einfach nicht drin sein. Oder es ist bei uns im Budget nicht drin. Wir wissen es ja, dass das Budget auf Kante genäht ist und dass wir uns selbst einen Spieler irgendwie von einem Zweitligisten nicht ausleihen können, weil wir es wirtschaftlich nicht stemmen können. Erstmal das. Und ich finde noch einen zweiten Punkt, die Diskussion im Hertel, da hängt ja auch am Ende Matthias Heidrich dran. Weil das ist ja Matthias Heidrichs Trainer. So oder so. Also er hat ihn geholt, er hat an ihm festgehalten Und ja, wenn er da eine Entscheidung trifft, damit trifft er ja auch irgendwie eine Entscheidung mit über sich selbst.
Das ist richtig. Dann wird er auf jeden Fall angreifbar und die Vereinsgremien müssen dann überlegen, ob sie mit Heidrich weiterarbeiten wollen. Also oder ob sie ihm halt noch einen zweiten Chance geben, dass man gemeinsam noch einen zweiten Trainer dann raussucht. Es ist verdammt schwer und es sieht echt nicht gut aus, ne?
Es ist aber auch so, normalerweise konnte man sich ja immer irgendeinen Trainer vorstellen. Wen kannst du denn aktuell vorstellen? Niemanden. Das ist doch, also der Einzige, der mir halt einfallen würde, ja, hat jetzt auch wieder einen Verein, ist halt Rüdiger Rehm bei Vitesse. Ja, haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, der hat da sicherlich viel Erfolg, aber gut, ich weiß auch nicht, ob das in dem Verein dann die Konstellation geben kann, dass dann mehrere Leute, die sich seit 20 Jahren kennen, in den entscheidenden Positionen sitzen mit Emmerich, Heidrich und am Ende Rüdiger Rehm. Das sind ja auch alle, die zusammen als Spieler zusammengespielt haben. Und ja, gerade das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, weil die einfach zu nah aneinander sind.
Das stimmt, das müsste dann wirklich jemand ganz anderes sein und dafür fehlt mir jetzt der Überblick über den Trainermarkt. Da muss man bestimmt auch schon ganz tief in den verschiedenen Trainermärkten wühlen, dass man jemanden findet, der A, in das Anspruchsprofil passt und B, auch den Job übernehmen will.
Genau, und gerade wir haben uns ja auch nie die klassischen Drittliga- oder damals die klassischen Zweitligatrainer geholt. Also zum Beispiel für mich Daniel Scherning ist für mich so das typische Beispiel, wenn du keine Idee hast. Du guckst halt gerade, wer verfügbar war und wer in der dritten Liga mal war. Das ist, ja. das würde, so eine Lösung würde null zu Aue passen.
Ja, und andererseits irgendwie so noch einen jungen Trainer aus dem Hut zaubern, wäre auch ja einfach sehr gewagt, weil der ja möglicherweise gar keine Erfahrung mit Abstiegskampf hat, mit der ganzen Situation. Also man ist irgendwie schon ratlos, was denn passieren sollte, wenn jetzt nicht die Punkte gesammelt werden.
Ja, absolut. Ich bin ratlos. Ich glaube aber auch, wir brauchen Geduld. Vor Weihnachten, das findest du sowieso niemanden. Das Einzige, was du halt machen könntest, ist dann nochmal Emmerich als Interimstrainer oder so. Dann sagt man halt, es geht im Winter nicht weiter mit Hertel, okay. Aber das verunsichert ja auch die Mannschaft, die eh schon verunsichert ist. Und natürlich auch nochmal mit dem allen, was von außen dazukommt. Ja, das sind die Nachwehen aus dem Wehenspiel. Und es geht schon gegen einen anderen Verein weiter, den du wahrscheinlich auch gut findest, den FC Ingolstadt 04, die sich ja 04 nennen, obwohl sie 2004 gegründet wurden. Ja, ich weiß nicht, hast du gestern Sabrina Wittmann im Sportstudio gesehen?
Nee, habe ich nicht, da habe ich geschlafen.
Ja, es ging so ein bisschen um ihre Karriere. Und dann wurde sie so nach ihrer Zukunftsperspektive gefragt, ob sie irgendwann mal in der Bundesliga trainieren würde. Und dann sagt sie so sinngemäß, sie würde sich ja schon über einen Sieg jetzt gegen Aue am Sonntag freuen. Und das fand ich dann auch interessant, wie tief das auch in ihr schon drin ist, dass sie jetzt unbedingt die Punkte da holen muss. Wir hatten es ja schon gerade ein bisschen angerissen. Das ist ja auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie, nicht nur, weil sie ja die erste Frau im deutschen Profifußball ist, die Cheftrainerin ist, sondern ja auch, weil sie seit der U9 irgendwie da Mannschaften beim FC Ingolstadt trainiert hat.
Ja, sie hat ja auch einige ihrer Spieler, die jetzt in der Profimannschaft angekommen sind, über die Jahre begleitet.
Genau, das der eine zum Beispiel, der dann in Duisburg getroffen hatte, sagte sie ja auch, kannte sie aus der U9. Der Name ist mir jetzt leider entfallen. Interessant auf jeden Fall. Vielleicht mal zu Ingolstadt generell. Marcel Kosti ist, glaube ich, der Spieler, den man ja wahrscheinlich stark kennt. 6 Tore hat er schon gemacht. Hat ja auch schon viel Erfahrung und natürlich aus Auer Sicht Linus Rosenlöcher. Der linke Verteidiger, den sollte man ja auf jeden Fall kennen und im Auge haben. Im Tor haben sie Kai Eisele, den kennt man ja vielleicht aus seiner Zeit in Halle. War ja, glaube ich, im Osten hier aktiv. Und ich finde persönlich auch noch sehr entspannt bei Ingolstadt, weil er ja vorher in Holland gespielt hat. Jonas Scholz, sagt er da was?
Ja, du hast ein Interview mit ihm geführt, war es richtig?
Genau. Der hatte ja bei Helmond Sport gespielt ein Jahr, und der war vorher bei Fortuna Köln und ist dann so ein bisschen über den Profifußball in Holland jetzt dann auch im deutschen Profifußball angekommen, weil man da oft so ein bisschen das Problem hat, dass manche Leute dann in der Regionalliga so ein bisschen versacken.
Ja, das stimmt. Aber der Kader liest sich ja auch schon mit so ein paar bekannten Spielern. Besuschkow, Yannick Deichmann, Lukas Fröde. Aber auch die haben ja dann einige junge Spieler jetzt dabei, nachdem sie in den letzten Jahren immer Spiele abgeben mussten und auch dort die finanziellen Mittel.
Genau, ich glaube, bei Ingolstadt sieht man ganz stark, dass das Budget immer weiter schrumpft. Dass die von einem ambitionierten Drittligisten oder der sich ja eigentlich in der zweiten Liga sieht, auch so ein bisschen der Effekt einstellt wie bei uns, ne? Dass einfach das Budget immer weiter sinkt und dann ja auch die Qualität im Kader schwieriger wird. Oder ich meine, letzte Saison hatten sie noch Paco Testrot.
Ja, aber da auf jeden Fall, das sieht man nochmal, wenn man sich das anguckt von der Altersstruktur. Da hast du hier im Mittelfeld entweder die Erfahrenen mit 28, 30, 31 und der Rest ist dann eher 20, 20, 21, 20, eben diese Jugendspieler. Und ich glaube, der Verein, wie du gesagt hast, der sucht auch nach Identität. Ich glaube, das haben sie mit der Wittmann natürlich auf jeden Fall. Aber ansonsten ist der Verein ja auch super identitätslos und muss natürlich gucken, in welche Richtung das geht. Wenn die absteigen, dann wird es da auch ganz düster aussehen.
Ja, es ist am Sonntagabend das Spiel um 19.30 Uhr, kalt und nass. Sicherlich auch eine schwierige Anschlusszeit. Gerade kann mir auch vorstellen, dass die Motivation bei vielen Leuten ist, es jetzt nicht ins Stadion so zu gehen, so groß ist. Was erwartest du denn da vom Spiel?
Ja, das wird ein bestimmt irgendwie ein dreckiges Spiel. So, einfach mal gucken, wie so die Platzverhältnisse aussind am Sonntag. Und es geht aber eigentlich nur darum, die 3 Punkte zu holen.
Ja.
So, und dafür muss das Trainerteam die Lösung finden, die passende Aufstellung finden.
Das ist die Devise, 3 Punkte. Dann geht's ja schon weiter am nächsten Samstag, also der Samstag danach, zum Tabellenführer, zum MSV Duisburg. Ich kann mich noch dran erinnern, wir waren ja bei deren Quasi-Abstiegsspiel vor gut anderthalb Jahren da, wo es ja auch Unterbrechungen lange gab, wo man einen schwarzen Tag für Duisburg ausgerufen hat. Und ja, die Stimmung in Duisburg hat sich ja um 150 Grad gedreht. Ich finde auch interessant, was die für einen Kader haben. Und zwar gar nicht an den Spielern, die spielen, sondern dass sie so Leute haben wie irgendwie Tim Heike, den Aue immer wollte, oder natürlich auch den Florian Krüger, der jetzt wieder verletzt ist leider, die dann da gar nicht spielen am Ende. Also das ist ja ein Wahnsinnskader, den die auch in der Breite haben. Ich meine, aktuell ist der Ex-Auer Meuer da ganz groß im Geschäft, hat auch wieder getroffen am Wochenende. Und den hat es ja auch gerade schon genannt, Noss heißt der, ne?
Conor Noss. Von Mönchengladbach aus der Jugend. Ihre, der jetzt schon 6 Tore geschossen hat. Den Kapitän Alexander Hahn, auch super erfahrener Spieler. Joshua Bitter mit 28, auch ein guter Spieler. Also die haben da eine echte Einheit. Und ich bin tatsächlich mal richtig gespannt, das Stadion mal voll zu sehen. Ja. Denn ich war noch nie da, in dem alten Stadion war ich ja auch damals im Wedau-Stadion und jetzt im neuen. Es war ja immer eigentlich halb leer. Also da waren ja irgendwie, keine Ahnung, 15.000, 17.000, 18.000.
Das und letzte Mal war es wirklich voll in der Bundesliga-Zeit.
Und jetzt haben die ja eigentlich immer volles Haus. Mit gestern gegen Alemannia Aachen waren es 29.000. Gegen Hansa vor, weiß nicht, 4, 5 Wochen war das Ding ausverkauft mit den 32.000. Also ich gehe davon aus, auch wenn wir natürlich nicht so viele Fans mitbringen, wird das Stadion auch mit 25, 26.000 voll sein. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wirkt und wie die Stimmung da so ist.
Ja, also ich denke schon, dass das ist auf jeden Fall sehenswert. Und ich glaube auch von der Bauweise ist es ganz, ganz, ganz cool, wenn es voll ist. Gut, der MSV hatte ein paar trostlose Jahre. Für mich aber ist absoluter Underdog. Das heißt aber nichts. Wir haben uns ja oft auch gegen Gegner, die besser waren, ja, ich will jetzt nicht sagen leichter getan, aber für uns ist es vielleicht sogar einfacher, sich hinten reinzustellen.
Ja, das wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, denn die sind halt einfach spielstark, auch ziemlich spielstark, und wir sind das im Moment nicht, und dann würde ich jetzt nicht mit wehenden Fahnen da hingehen und ins Heil in der Offensive versuchen, sondern da würde ich versuchen, wirklich mal den dicht zu machen hinten und zu gucken, dass man vielleicht einen Punkt mitnimmt.
Ja, und wir fahren ja auch mal zusammen wieder zum Spiel. Da freue ich mich auch schon drauf. In dem Sinne würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wünsche ich allen eine schöne Adventszeit. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Ciao.